Dog Sounds, Neues aus dem Dog Pound.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Ja, die berühmte Katze ist endlich aus dem Sack. Wir wissen zumindest schon zu 99%, welche 53 Spieler am ersten Spieltag gegen die Titans auf dem Feld stehen werden im Browns-Trikot. Und da wollen wir natürlich heute ausführlichst drüber sprechen. Wir werden heute uns ausschließlich, das sei schon mal gesagt, mit den Roster-Moves der letzten Tage beschäftigen. Und werden dann aber Mitte der Woche auch nochmal eine explizite Saisonvorschau und auch eine Vorschau auf den Gegner in Week 1 aufnehmen und ausstrahlen. Diese Folge werdet ihr dann am Donnerstag finden. Das bedeutet 2 Folgen Dog Sound diese Woche. Wir hoffen, ihr könnt euch darüber so halbwegs freuen. Es ist heute eng in den Thomas Nowak Studios, denn wir sind endlich mal wieder zu viert. Das bedeutet, dass auch die Person heute wieder dabei ist, die in jedem Fantasy-Football-Draft Jannah Avery an Platz 1 picken würde. Hallo Stefan.
Hallo, womit? Mit Recht. Jannah Avery an 2, selbstverständlich.
Natürlich. Und derjenige, der kein Fantasy-Football-Draft auslässt und deswegen auch gerne mal parallel zu unserer Aufzeichnung einen Draft vollzieht, das ist Arne. Hallo.
Es ist jetzt ganz traurig für mich, dass du das gesagt hast, weil ich ja letzte Woche im NFL-Talk den Defensive Draft vermasselt bzw. verpasst habe, der um 21 Uhr starten sollte und ich um 10:45 das erste Mal dran gedacht habe an dem Abend, als er genau beendet wurde. Von daher, hallo allerseits.
Ja, das sind die Probleme eines professionellen Fantasy-Football-Spielers. Professionell ist unsere vierte Person heute auch, das ist Mike, denn Mike ist natürlich auch in dieser Saison wieder unser Chefanalyst und für ihn beginnt die Saison jetzt ja eigentlich erst so wirklich. Hallo Mike.
Das stimmt allerdings, hallo zusammen.
Ja, 53 Namen plus Practice Squad stehen so auf unserem Zettel und ich würde vorschlagen, wir arbeiten uns da mal so nach und nach durch. Fangen wir doch mal einfach mit unserer Problemzone im wahrsten Sinne des Wortes an. Das ist die O-Line. Da sind folgende Spieler bisher drin. Das sind Greg Robinson als Left Tackle, dann Joel Bitonio und Drew Forbes als Left Guard geführt, als Center JC Tretter und Austin Corbett, Right Guard Eric Kusch, Willie Wright, Kyle Karras und als Right Tackle Chris Hubbard und Kendall Lamb. Stefan, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Gab es dort irgendetwas, was dich personell überrascht hat? Und wie zuversichtlich bist du, dass in Woche 1, also am nächsten Sonntag, eine O-Line auf dem Platz steht, die Baker Mayfield bestmöglich schützen kann?
Also zuversichtlich bin ich aufgrund der vielen Namen, die du aufgezählt hast, dass wir eine O-Line personell zusammenbekommen. Das ist ja auch schon mal was. Aber wir haben gerade im Vorgespräch ja schon ein bisschen thematisiert, wenn Freddy Kitchens irgendwie 6 Tage vor dem ersten Spiel irgendwie sagt, 4 seien noch in der engeren Verlosung, die Right Guard spielen könnten, dann sind wir ungefähr wieder auf diesem Unbehaglichkeitslevel, was Hugh Jackson letztes Jahr ausgelöst hatte, als er irgendwie eine Woche vorher auch nochmal den Left Tackle komplett neu sortiert hatte. Also da ist, wenn wir von einem ansonsten gut gesettelten Kader irgendwie reden, die größte Unsicherheit seit Wochen da und da hat sich bis in die Woche vor dem Tennessee-Spiel nichts geändert. Wie gesagt, ich oute mich gerne mal als großer Drew Forbes-Fan, insofern finde ich es schade, dass er verletzt ist, bin aber trotzdem zuversichtlich, dass die Browns mit ihm auf längere Sicht planen, weil ich ihn für einen richtig guten Spieler da halte. Und ansonsten würde ich, glaube ich, sagen, hat mich am meisten irgendwie diese Greg Robinson-Nummer nervös gemacht, wobei man am Ende irgendwie sagen konnte, war irgendwie ein formal amtlicher Akt, den die da vollzogen haben, mit wir trennen uns für einen Tag, cutten ihn, er kann aber nirgendwo anders unterschreiben, kommt dann wieder zurück, damit wir Forbes auf die Injured Reserve setzen können. Also und zu all dem haben wir gestern auch besprochen, kein Wort irgendwie an die Öffentlichkeit von den Browns wird da gerade vor sich geht. Ich glaube, bis jetzt, aktuell Montagabend nicht. Also das war so ein bisschen im Dunkeln Fischen, was die Browns da mit ihren Fans veranstaltet haben, also mit uns auch. Ja, also O-Line ist so ein bisschen wirklich Nebel, Nebel, Nebel und man kann nur hoffen, dass sie irgendwie hinkriegen, Baker die Zeit zu verschaffen, die er braucht, um ein vernünftiges Spiel aufzuziehen, und das ist ja Gott sei Dank nicht viel.
Ja, Anne, Stefan hat es angesprochen, wir waren ein wenig verwirrt, dass man den lieben Greg Robinson vor die Tür setzt und ihn jetzt cuttet. Nun ging es darum, dass er einfach einen neuen Vertrag bekommen hat. Wir haben da gestern auch ein bisschen drüber kommuniziert. Wir fanden die Art und Weise der Kommunikation von Seiten der Browns ein wenig fragwürdig. Da wir doch auch so über Nacht die Angst hatten, dass er sich ja vielleicht doch für was Neues entscheiden könnte.
Ja, hatte er Angst? Ich nicht. Also, ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum man das jetzt so gemacht hat, warum man jetzt, wenn man nicht ihm jetzt irgendwie doch ein paar Jahre mehr gegeben hätte, warum man ausgerechnet ihn nimmt und nicht irgendwie so den letzten, der noch reingerutscht ist irgendwie. Also das hätte jetzt ja auch der Ersatz vom Ersatz des Ersatz-Tackle sein können oder irgendwie sowas wie, was weiß ich, reiner Special Team. Aber keine Ahnung, was sie dazu bewogen hat. Irgendwas wird sie dazu bewogen haben. Aber dass der heute wieder unter Vertrag steht, daran habe ich ehrlich gesagt niemals gezweifelt. Für mich war nur die spannende Frage, machen sie es gleich, kriegen sie es jetzt doch irgendwie hin und haben sie es deswegen gemacht, dass er eine Extension kriegt oder nicht, aber scheinbar ja nicht mal das. Und von daher ist halt nur die Frage, warum jetzt genau er? Und vielleicht haben sie es einfach rausgewürfelt, ich weiß es auch nicht. Aber ich war unbesorgt.
Das beruhigt zumindest schon mal deine Nerven. Ja. Mike, was an sich halt ein bisschen seltsam dabei war, war der Move an sich, also dass man gerade jetzt, finde ich, so kurzfristig auch da nochmal was verändert. Weißt du zufällig oder kannst du dir vorstellen, denn so ging es eigentlich mir, dass ich mir dachte, naja, man wird ja nicht das Risiko gehen, dass man ihn an irgendein anderes Team abgibt. Nun war aber die Frage so ein bisschen, die ich mir gestellt habe, naja, vielleicht muss man ihm ja auch einen Tag quasi in Ruhe lassen und er darf nicht sofort im selben Raum seinen Vertrag unterschreiben. Das wird ja alles irgendwie einen rechtlichen Hintergrund gehabt haben. Letztendlich ist es ja gut ausgegangen. Oder wie geplant?
Ja, gut ist relativ. Also ich finde, man hat da kein souveränes Bild abgegeben. Also es gab nicht umsonst eine relativ große Welle auf Twitter, auch unter den Experten. Also auch ein Jake Burns war da sichtlich irritiert. Und also der Move an sich kann ja rostertechnisch völlig okay sein. Wie gesagt, man wollte Drew Forbes eben zwar auf IR, aber eben dann nach 6 Wochen aktivieren. Alles okay. Warum man das nicht von Anfang an ordentlich kommuniziert? Hätte man einfach von mir aus als Social Media Tweet etwas absetzen können, das genau das erklärt hier, um Drew Forbes wieder reaktivieren zu können, nutzen wir das Recht, Greg Robinson kurzzeitig zu cutten, aber sind uns schon einig mit ihm, dass es passiert. Warum man das nicht macht, verstehe ich nicht. Also das finde ich offen gesagt auch unprofessionell und erinnert mich so an die alten Browns. Am Ende hat es hoffentlich keine Auswirkungen. Ich denke nur an ein Thema beispielsweise. Greg Robinson hat einen Einjahresvertrag. Aber das heißt, man wird am Ende des Jahres wieder mit ihm sprechen müssen. Ich finde immer, so ein Move hinterlässt immer einen ganz leichten Beigeschmack, gefühlt. Das kann zum Beispiel in den Verhandlungen später schon nochmal eine Rolle spielen, dass man sagt, hey, war euch schon mal so viel wert, dass ihr mich eine Woche vorher gecuttet habt. Das finde ich einfach ungünstig, diese Art der Kommunikation. Am Ende wird es keinen Einfluss haben, weil er jetzt wieder zurück ist. Hoffentlich spielerisch, wie gesagt, psychologisch weiß ich nicht, da sollte er stabil genug sein, um das sozusagen zu verkraften. Das wird man hoffentlich intern besser kommuniziert haben als extern. Aber ich fand es gestern unnötig, es hat viel für Aufregung gesorgt und einen ansonsten ja guten Tag jetzt mit den anderen Pickups so ein bisschen, ja, schlecht austrudeln lassen. Fand ich insgesamt einfach sehr unglücklich und hat mich so ein bisschen an die Kommunikation des großen FC Bayern erinnert.
Nur, dass es keine Grundgesetz-Pressekonferenz gab.
Noch nicht.
Noch nicht, ja, okay. Wobei, na, also ich das traue ich John Dorsey nun nicht zu. Tut mir leid. Aber auch nicht den Haslems. Gibt es sonst noch irgendwas O-Line-mäßiges? Oder sollen wir zur nächsten Positionsgruppe kommen? Ich höre keinen Widerspruch. Ich bin mit dem auch soweit einverstanden, was ihr da sagt. Dann kommen wir vielleicht mal zu den Tight Ends. Da haben es geschafft. David Njoku, keine, glaube ich, große Überraschung. Demetrius Harris und Pharaoh Brown ist als dritter Spieler mit dazugekommen. Das hat mich dann doch ein wenig gewundert, da ich vom Gefühl her für mich so gedacht habe, na, vielleicht holen sie da auch noch mal jemand ganz Neues als dritte Person. Steven Carlson kommt, soweit ich weiß, ins Practice Squad.
Ja, wir haben vier. Wir haben Ricky Seals-Jones.
Ist den
haben wir eingesammelt.
Das stimmt. Ja, stimmt. Der ist hier noch gar nicht aufgeführt. Ich nutze gerade nämlich die.
Ich habe eben schon gestutzt und dann habe ich aber gedacht, vielleicht ist es auch mir irgendwie geschuld, weil ich glaube, du hattest auch bei der O-Line Kyle Kalis, ne? Also den habe ich auf meiner Liste nämlich nicht. Ich habe nur neun.
Und bei das mir stimmt. Ist er immer noch mit dabei. Also die Browns führen ihn immer noch mit auf und eigentlich sind sie da relativ schnell, dachte ich zumindest. Aber
Kalis haben sie gecuttet, da bin ich mir auch
irgendwie schwächer. Richtig. Deswegen war ich da auch so stutzig an der Stelle.
Also ich habe gecuttet, ich einfach ganz stumpf die Liste von Dogs by Nature und da sind 9 O-Liner, wenn wir jetzt doch noch mal, wir sind ja bekannt für unsere Seriosität, niemals zu switchen, also nochmal schnell zurück zur O-Line und also 9 Stück sind auf der Liste. Vielleicht
9 plus Forbes.
Ja, gut, Forbes ist aber der darf ja erst nach 8 Wochen, gestern gab es einmal kurz ja die Falschmeldung mit 6, das wurde ja gleich korrigiert, also 8 Wochen. Genau, und da ist ja auch noch ein Center mit Low Falemaka auf IR. Aber das war's dann. Und da haben wir ja auch noch unseren 5. Tight End in dem Sinne auf der Reserve und Suspension List, den Rico Gathers, der ja in der ersten Woche noch gesperrt ist. Also sind so gesehen sogar immer noch 5 in der direkten Verlosung auf Tight End dann nach Woche 1. Das wird ja mit Sicherheit, glaube ich, nicht so bleiben. Also da bin ich ganz sicher.
Genau, den führen sie zum Beispiel, dadurch bin ich gerade, da habe ich mich nämlich auch drüber gewundert und den habe ich jetzt gerade weggelassen, denn den führen sie nämlich auch ganz normal als Mitglied im Roster auf, was ja eigentlich faktisch erstmal falsch ist.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das falsch ist. Er zählt halt nicht gegen die 53, weil er suspendiert ist.
Aber an anderer Stelle lassen sie zum Beispiel Spieler weg, habe ich auch schon gesehen. Von daher wechsle ich gerade mal die Seite. Man sieht, das ist Live-Podcast. Denn ich will ja nicht nachdenken, wenn ich was vorlese. Das wäre ja nun ganz schlimm für mich. Tight End trotzdem. Arne, sag gerne was dazu.
Also bei den Tight Ends ist es so ein bisschen ein Joku. Ne, habe ich ja auch in unserem, sage ich mal, Fantasy-Draft mir als meinen Browns-Spieler gesichert und hoffe, dass er dieses Jahr nicht, was heißt wieder enttäuscht, der war ja auch nicht ganz mies letztes Jahr, aber ich hatte ihm letztes Jahr schon noch mehr zugetraut. Jetzt war er auch irgendwie bei den letzten Preseason-Spielen und Training konnte er, ich glaube, er hatte irgendwie, war er im Nacken genäht worden und konnte eine Weile keinen Helm tragen oder irgendwas war und auch so war er mal angeschlagen, scheint jetzt aber wieder fit zu sein. Demetrius Harris, muss ich sagen, hat mich bisher in den wenigen Eindrücken, die man so geschildert bekommen hat oder die man gesehen hat, nicht überzeugt. Weder war er für mich jetzt der super tolle Blocker, als der so ein bisschen angepriesen worden war, dass er ein bisschen ja nicht die allersichersten Hände hat, war aus Kansas City auch schon bekannt. Pharaoh Brown, Local Guy, sicherlich sympathisch. Ja, hat wahrscheinlich super hart gearbeitet, irgendwie ist auch verdient, aber es hat mich auch nicht vom Hocker gerissen in der Preseason. Dann haben wir Rico Gathers entlassen bei den Cowboys, ist da nicht geschafft, ob er jetzt da alles rausreißt. Ricky Seals-Jones wurde jetzt noch eingesammelt, nachdem er, wo ist er denn eigentlich gecuttet worden, das weiß ich jetzt gar nicht.
Cardinals.
Bei den Cardinals, ich wusste nur, es war irgendein Team, wo ich denke, okay, wenn man es da nicht schafft, aber gut, die Cardinals, die Offense, Kingsbury baut da total um. Ich glaube, die haben eh nur noch 2 Tight Ends jetzt am Roster gehabt oder so. Ja, also genau. Da habe ich einfach mal jetzt darauf geschoben, dass es den besonders speziellen Umständen dort geschuldet ist. Was mich dann natürlich enorm befriedigt hat wiederum, ist, dass auch die Steelers sich den über die Waiver sichern wollten, es aber nicht konnten, weil wir vor ihnen dran waren. Und von daher ist das dann natürlich mein Lieblingspick, weil wir da an dem Erzrivalen jemanden weggenommen haben. den wir aber auch, also ich hatte jetzt eine Stat gesehen, dass er im letzten Jahr, ich glaube, aus 80 zählenden Tight Ends den drittbesten Blocking Grade hatte bei PFF. Dafür war der andere Wert nicht so toll, da wurde aber gleich von jemandem ergänzt, dass es im letzten Jahr noch genau andersrum aussah und es ist ein ehemaliger Receiver, also fangen soll er wohl irgendwie können. Aber gerade fürs Fangen haben wir aus meiner Sicht ja einen Joku. Ne? Also wir brauchen einfach noch für bestimmte Formationen einen gut blockenden Tight End aus meiner Sicht. Und da hat mich diese Statistik, Dritter aus 80 im letzten Jahr bei PFF natürlich schon mal sehr positiv gestimmt. Und eigentlich auch macht einen dann fast ein bisschen fassungslos, warum eine Mannschaft, die auch O-Line-Probleme hat, wie die Cardinals, wie was auch immer Kingsbury davor hat, so jemanden dann gehen lässt. Ne? Also eigentlich nicht ganz nachvollziehbar. Deswegen habe ich immer gedacht, ja, hat es doch irgendwie einen Haken oder nicht, aber war sogar ein Name, den ich kannte, auch aus anderen Mannschaften und denke mal, wenn es hart auf hart kommt, wird es dann wohl eher Pharaoh Brown treffen, ne? Wer da noch dann geht, wenn sie Gathers aufs Roster bringen wollen und ob man ja überhaupt vier Tight Ends braucht. Na gut, wir haben keinen Fullback, ne? Dann ist das wohl okay.
Also ich glaube, erstens, man wird Gathers nicht groß zurückbringen. Ich kann ich mir persönlich immer noch nicht vorstellen, weil er hat doch ehrlich gesagt nichts gezeigt, was jetzt erwähnenswert wäre. Es wird irgendwo zwischen Fowler Brown und Gathers dann die entscheidende Rolle. Und was ich nur ergänzen wollte, du hast ja schon eigentlich alles gesagt, was wichtig ist zu dem Thema. Es ist einfach nochmal ein Zeichen des GMs und auch von Kitchens, dass man noch ein Tight End geholt hat. Ich glaube, man hat da schon speziell nachgesucht, weil der Tight End Room hinter Joku ehrlich gesagt schwach ist. Also Harris hast du schon gesagt, da haben manche schon spekuliert, ob er sogar gecuttet wird. Nach einer echt schwachen Preseason und einem schwachen Camp hat überhaupt nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet hat mit seiner Athletik. Und er ist jetzt schon so ein bisschen auf dünnem Eis. Würde mich auch nicht überraschen, wenn man sich von ihm im Laufe des Jahres noch trennt. Also er muss jetzt abliefern, auch weil er mit Seals Jones eben einen Ultraathleten hinter sich hat, der jünger ist, der so ziemlich das macht, was Harris immer nachgesagt wurde und der einfach noch Upside hat. Also von daher finde ich die Ergänzung von Seals Jones sehr gut. Ich mochte ihn auch, ich hatte ihn damals schon im Draft, eben als riesigen Receiver mit auf dem Schirm. Da hat man schon immer gesagt, er wird wohl mal ein Tight End, einfach weil er so groß und athletisch ist. Der ist auch, glaube ich, eine ziemlich schnelle Zeit gelaufen, also für seine Größe zumindest beim Draft, bei der Combine. Also da bin ich zufrieden, auch wenn man immer noch sagen muss, die Tight Ends sind nicht so wirklich die Stärke der Browns.
Ja, leider ja. Ne?
Passend zur O-Line, kann man sagen.
Ja, 4,69 ist er gelaufen, ne? Was für 6,5 Tight End schon ordentlich. Ein ordentlicher Wert ist. Ne? Also
ja.
Mir fällt gerade auch auf, meine ich, dass bei der O-Line die Browns selber auch White Teller noch gar nicht mit aufgeführt hatten. Den hatte ich, glaube ich, nämlich auch nicht vorgelesen.
Also ich schaue immer bei Owlets, die sind eigentlich am schnellsten, muss man sagen. Die haben jetzt auch zwischenzeitlich Greg Robinson richtigermaßen rausgenommen. Die sind eigentlich da immer ziemlich genau und das ist auch der Kader, den ich jetzt von gestern so in Erinnerung hatte. Da passt eigentlich so ziemlich alles. Vielleicht schaust du da noch mit drauf. Also da ist Wyatt Teller natürlich mit drauf und der ist ja momentan auch so ein bisschen der Favorit auf White Guard, würde ich sagen, wenn man vergleichsweise viel mit dem 5. und 6. Runden-Pick in ihn investiert, setzt man da natürlich Eric Kusch reichlich unter Druck damit.
Ja, für die Browns scheint es schwieriger zu sein, aktuell zu sein. Das Roster, was ich hier jetzt aufhabe, das scheint mir ein bisschen sinnvoller. Zumal sind es nämlich auch 53 Leute. Das ist auch schon mal sehr, sehr positiv. Stefan, du hattest jetzt zu den Tight Ends noch nichts gesagt. Ich fand ja, Arne hat das ganz gut getroffen. Wie ergeht es dir da?
Absolut so, da gab es überhaupt nichts hinzuzufügen, was Arne da schon gesagt hat. Nein, absolut. Also mit dem Blocken ist natürlich ein wichtiger Faktor, der über Seeds Jones dann noch reinkommt. Und ansonsten muss Njoku halt vorne liefern, aber insgesamt wäre mir vielleicht fast noch wichtiger, und ich glaube, da spreche ich immer Mike mit aus der Seele, wenn wir dies ja einfach schaffen würden, die gegnerischen Tight Ends ein bisschen mehr aus dem Spiel zu nehmen, dann wäre uns in puncto Tight End schon weiter geholfen, noch mehr, als wenn die eigenen funktionieren.
Ja, dann kommen wir vielleicht zu den Receivern. Da habe ich jetzt unter Vorbehalt folgende Namen stehen. Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Rashard Higgins, Damian Radley, Tyvon Taylor und Kadarrell Hodge. Gibt Richtig. Es Personen in dieser Runde, die andere Namen haben?
Nein, man das muss hier ergänzen. Callaway natürlich wegen seiner Sperre nicht dabei, muss man im Hinterkopf behalten. Das heißt, einer davon wird wahrscheinlich rausfallen, aber die sechs sind erstmal die Aktiven für Woche 1.
Ja, wir haben über die Positionsgruppe ja schon häufig gesprochen, dass wir da sehr zuversichtlich sind. Was mich doch sehr, sehr gewundert hat, dass man jetzt nochmal zwei Spieler dazugeholt hat. Ich glaube sogar Tyvon Taylor per Trade. Da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, weil ich doch eigentlich immer fand, Stefan, dass unsere Positionsgruppe Right Receiver mit den Leuten, die man im Camp hatte, so gut aufgestellt war, dass man da einfach nachher sechs Leute auswählen kann.
Ja, absolut. Ich meine, der vordere Bereich, wenn wir ihn so nennen wollen, mit Beckham, Landry, Higgins und dann bis zu seiner Sperre oder trotz seiner Sperre Callaway war ja gesetzt, aber so im Laufe des Training Camps, auch wenn man die Podcasts mit Segura und Bishop so gehört hat, waren immer wechselweise eigentlich hinten welche ganz klar dabei. Ob jetzt Derrick Willis für eine gewisse Zeit oder James Strong war dabei, Radley kam dann, obwohl nicht viel gezeigt, war dann mal klar, ja, das ist der gedraftete Mann, der kommt auf jeden Fall durch. Und am Ende hat man echt nochmal total viel durchgewirbelt. DJ Montgomery hat zwischenzeitlich gut performt, war dann aber verletzt. Und am Ende stehen wir hier und haben nochmal zwei neue, mit denen irgendwie keiner gerechnet hatte. Und am Ende, meine Vermutung einfach, Freddie Kitchens hat so oft in diesen Pressekonferenzen während des Training Camps davon gesprochen, dass er erwartet, die Leute nicht nur mal für ein, zwei Spiele oder eine Trainingswoche gut performen, sondern er will Consistency. Und die hat anscheinend keiner, weder Derrick Willis, der ja jetzt auf die Practice Squad zurückgekehrt ist immerhin, noch die Jim Montgomery mit Verletzungen, Jalen Strong dann irgendwie dann als Veteran in Anführungsstrichen doch nicht so viel auf sich aufmerksam machen können, gerade in Separation in dem Bucks-Spiel, dass man davon überzeugt war. Also am Ende fand ich es auch überraschend, dass erst alles so darauf hindeutet, dass wir auch in der Tiefe da wirklich gut bestückt sind, aber dann anscheinend nicht so sehr als konstant im Freddy Kitchens Geschmackssinne da vorhanden war, dass man noch mal ein bisschen durchgemischt hat und mit Tyvon Taylor jetzt noch mal, ja, vor allen Dingen vielleicht so in den Wochen ohne Callaway noch mal Tempo sich auf der Outside geholt hat. Und deswegen für mich eine Überraschung, aber alles natürlich in einem entspannten Bereich, weil wir reden ja davon von Receivern 4, 5, 6 und nicht, ob uns wer eventuell die ersten beiden sein könnten, die uns irgendwie Punkte bringen.
Ja, und zumal Mike hat ja was sehr Entscheidendes gesagt, Arne, da kommt noch ein Antonio Callaway zurück, der ja definitiv wahrscheinlich die Nummer 3 bzw. 4 dann sein wird im Receiving Core. Von daher haben wir da auch trotz der Veränderungen doch eigentlich nichts zu befürchten.
Ja, wobei, also Callaway muss ich schon warm anziehen. Ne? Ich habe ja in mühevoller Kleinarbeit, obwohl ich mich mit dem Handy dafür durch sehr viele Seiten einseitig durchklicken musste, euch extra nochmal völlig unbeachtet in unserer Gruppe rausgesucht, meinen Wunsch aus dem März 2017, wo ich mir an anderer Stelle Wide Receiver für die Browns in dem Draft gewünscht, beziehungsweise man die so angeordnet hatte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Ich glaube, im Nachhinein sah ich da sehr mies aus mit. Und wann habe ich das reingestellt? Wen hatte ich denn auf 1? Mike Williams, glaube ich, war vor dem Draft ganz vorne. Aber an 5 damals auf meiner Wunschliste war eben wer?
Tyvon Taylor.
Tyvon Taylor.
Genau, ne? Und jetzt gucke ich gerade mal. Mike Williams an 1, Corey Davis an 2. Ich glaube, so ungefähr halbwegs sind sie auch gegangen. Oder hatten die Titans für Corey Davis noch höher getradet als dann Mike Williams? Also die beiden, meine ich, sind auch als erste beide gegangen. Cooper Kupp an 3, war jetzt auch nicht schlecht, wenn er nicht verletzt war. Zay Jones bei Buffalo, Dann Tyvon Taylor an 5, John Ross an 6. Ja, gut, bisher eher so, ne? War überdraftet, aber musste auch bei den Bengals spielen. Curtis Samuel, von dem bin ich natürlich weiter, dass er ein Buckeye ist und deswegen war Carlos Henderson, von dem hat man ehrlich gesagt nichts mehr gehört. So richtig. Oder von euch einer? Nee, Carlos Henderson ist dann eher in der Versenkung schon. An 9 Chris Godwin bei den Bucks schon durchaus gute Ansätze gezeigt. An 10 jemanden. Juju Smith-Schuster habe ich dann vielleicht an 10 etwas Unrecht getan, rückblickend. Ne? Also ja, aber also der war auch da schon so, während er am College war, in meinem Blickfeld und hat jetzt auch nicht völlig versagt bei den Titans irgendwie. Das war ihr Nummer 3 Receiver, ist in der dritten Runde ja auch gegangen, also ordentlich hoch gedraftet, jetzt nicht mega hoch, aber dritte Runde, Tag 2 Pick ist immer noch ordentlich. Und für eine siebte Runde bin ich ehrlich gesagt ziemlich glücklich, so jemanden dann doch nochmal einzusammeln.
Ja. Ja, absolut. Der hat ja auch letztes Jahr fast 500 Yards immerhin gefangen, einen Touchdown. Als Nummer 3 Receiver ist das nicht so schlecht. Im ersten Jahr auch also 200 Yards nochmal gefangen. Der Move, also da waren die Browns ja wohl schon mal früher dran. Damals war er wohl noch zu teuer, wie man es gehört hat. Und was insgesamt diese zwei Moves, glaube ich, zeigen, ist, dass man Spieler mit Upside möchte. Und ne, man hat, das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert, ja, Jalen Strong hat alles gefangen, was so kam, sah gut aus, genauso wie die anderen Kollegen, die also Derek Willis und so weiter auch. Deswegen überraschend vor dem Hintergrund, dass die eigentlich alle eine gute Preseason hatten, aber man setzt bei den Browns eben hinter diesen drei Stars auf Leute, die irgendwann nochmal so richtig durch die Decke gehen können. Und das ist halt eher die Kategorie Tyrann Taylor als eben ein Jalen Strong. Und das ist für mich so eher die Nachricht. Der andere Kollege, der Daryl Hodge, ist halt ein Special-Teamer, muss man auch sagen. Und wird wahrscheinlich, wenn Callaway zurückkommt, sich mit Damian Redley um den finalen Roster-Spot streiten. Und das ist für mich eher so die Message, die man rumgegeben hat. Also Durchschnitt reicht hier bei den Wide Receiver nicht. Sicher fangen reicht nicht, sondern du musst da schon ein bisschen mehr Upside mitbringen.
Ja, und Mike, vielleicht in einem perfekten Dorsey-Gedankengebilde entwickelt sich Tyrann Taylor in der Saison so, dass wenn Richard Higgins vielleicht nicht zu halten ist nach der Saison, er dann nochmal so eine Entwicklung macht, wie die von Higgins, über die wir uns alle gefreut haben.
Genau.
Dann machen wir weiter mit den Running Backs. Ja, da fand ich hinten raus wenig überraschend. Nick Chubb, Donshell Hilliard und Dearness Johnson starten. Kareem Hunt ist ja die ersten Spiele gesperrt. Dearness Johnson als Nummer 3 war jetzt letztendlich auch keine Überraschung mehr, Arne, weil wir schon gesagt haben, als Special-Teamer wird er seine Einsatzzeiten höchstwahrscheinlich kriegen.
Ja, ganz genau.
Und auch sonst ist da, glaube ich, auf der Position, oder wenn Mike und Stefan mir da zustimmen, wenig Diskussionsbedarf.
Nee, ich glaube, das ist so ziemlich das, was man erwartet hatte. Spannend, also vielleicht auch ein Faktor, da wird auch Daryl Hodge wieder eine Rolle spielen. Ich glaube, in den ersten Wochen wird das jetzt weniger ein Thema, solange Kareem Hunt eben gesperrt ist. Aber dann wird es natürlich spannend zu sehen, wenn man weiterhin im Roster behält, weil man wird nicht mit 4 Running Backs, glaube ich, dort rumlaufen. Da muss es dann spannend zu sehen sein, ob die Ernest Johnson oder Hilliard sich dann durchsetzen. Vor dem Hintergrund, dass man weitere Special-Teamer jetzt im Kader hat, aber die Running Backs waren ganz genau wie erwartet.
Ja, und dann, um es komplett zu machen in der Offense, ähnlich erwartbar war auch die Quarterback-Position. Baker Mayfield, Drew Stanton, Garrett Gilbert. Wollen wir jetzt eine erneute Diskussion führen, warum Garrett Gilbert Starter werden sollte? Ich glaube, nein, Stefan.
Nein, wollten wir nicht. Ich glaube, man kann es so stehen lassen und ich fand eigentlich ganz interessant, dass im Twitter-Beat dann so die Meinung, der würde ich mich anschließen, auch so herrscht. Wenn Baker Mayfield, sagen wir mal, für ein Spiel ausfällt, dann ist wahrscheinlich wirklich Drew Stanton als erfahrener Veteran die Variante, die ihn dann ersetzt. Wenn er aber, Gott bewahre, 6-7 Spiele mal ausfallen sollte, sollte man sich wirklich überlegen, ob nicht Gary Gilbert dann die bessere Variante ist, um so einen langen Streak dann da für die Browns als Starting Quarterback zu machen. Ich glaube, dabei kann man doch belassen.
Ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, ich möchte nicht, dass Drew Stanton Backup ist. Also wenn am Spieltag nur 2 davon auf Active gehen, hätte ich kein Verständnis dafür, wenn einer von den beiden Drew Stanton ist. Ich vermute ja mal, dass Baker Mayfield gesetzt sein wird, dass er auf jeden Fall active ist an Spieltagen. Dafür hat Stanton sich einfach in der Preseason nicht qualifiziert und Gilbert hat sich sportlich ganz klar dafür qualifiziert. Also ich hätte ein viel besseres Gefühl, dass es kann ja auch immer mal sein, dass man einen Quarterback hat, der nur mal ein paar Spielzüge runter muss, weil Concussion-Protokoll, weil er irgendwie ne, mit dem Kopf aufkommt oder was auch immer und dann runter ist. Und da traue ich ehrlich gesagt Gilbert viel, viel mehr zu. Da fehlt uns so eine klar ordnende Hand wie im letzten Jahr noch ein Hugh Jackson, der dann per Hard Knocks dem Backup-Quarterback verkündet hat, wie stolz er darauf sein kann, dass er jetzt aber der Backup-Quarterback ist. Wir hätten Hugh Jackson niemals entlassen dürfen. Meine Güte.
Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch die Tage zu Recht getwittert, ich vermisse Hugh Jackson, so ist es nun mal.
Denn ja, und ich habe zu Recht getwittert, dass es wahrscheinlich leider ernst gemeint war.
Das kann man leider wahrscheinlich denken. Ja, kommen wir zur Defense, die Defensive Line. Wenig überraschend sind, glaube ich, die Namen Myles Garrett, Sheldon Richardson, Larry Ogunjobi, Olivier Vernon, Chris Smith, Devero Lawrence, Chad Thomas ist wieder drin, Daniel Ekuale und natürlich ganz am Ende auch jetzt mit in der Defensive Line aufgeführt, Stefan, guten Abend, Jannar Avery. Er hat quasi die Transformation geschafft. Du als persönlicher Jannar Avery-Berater hast ihm das natürlich wahrscheinlich auch geraten.
Absolut. Ansonsten hätte ich ihm geraten, als Linebacker sich führen zu lassen. Aber ich habe ihm die Wahl gelassen, wo er sich wohler fühlt. D kommt vor L, soll er Defensive Line. Er ist ja eh unter H wie Hybrid geführt. Also insofern könnten wir ja eine eigene Position aufmachen. Ja, ich glaube, die Starting Four, ich habe vorhin auch nochmal ein Foto weitergeleitet in unserer Gruppe da, wo die vier wahrscheinlichen Starter gepostet auf einem Foto zu sehen waren und die Bildunterschrift war irgendwie Lamar Jackson is a walking dead. Das fand ich ganz amüsant. Also insofern, da sind wir uns ja darüber einig, dass die alle vernünftig sind. Aber die Tiefe, und ich glaube, wir haben irgendwann vor ein paar Wochen, ich bin ja nur alle paar Wochen dabei gefühlt, irgendwie auch nochmal über die vielleicht fehlende Tiefe, habe ich so angemerkt in der D-Line und da habt ihr mir schon widersprochen und ich muss sagen, zu Recht, weil wenn ich mir jetzt angucke, die Vero Lawrence hat ja ein super Camp hingelegt, auch bevor ich dann eingeschlafen bin, glaube ich, nach dem First Quarter beim letzten Preseason-Game, ja auch nochmal kurz, glaube ich, bei der ersten Serie der Lions irgendwie zwei- oder dreimal zum Sack durchgedrungen. Richtig gut. Chris Smith, Jannar Avery, Daniel Okwale, Chad Thomas. Das ist von der Depth her eine Positionsgruppe, wo ich überhaupt nichts zu meckern habe. Ihr?
Ja, Mike, das wäre mein Einschub gewesen, denn ein Trevon Coley zum Beispiel, der hat es nicht mal mehr geschafft. Das unterstreicht, glaube ich, den Eindruck von Stefan, dass da eine ordentliche Tiefe vorhanden ist.
Richtig. Und wir hatten ja schon immer ein bisschen spekuliert, schafft es gerade Trevon Coley nochmal, der, muss man sagen, hat ja damals diese überragende, überraschende Saison, ist undrafted Free Agent, wo er auf einmal Starter war und super performt hatte. Jetzt allerdings wirklich zwei Jahre hintereinander, wo es immer weiter bergab ging, das letzte Jahr gekrönt so ein bisschen. Und er hat jetzt auch kein überragendes Camp gehabt und dann ist die Verabschiedung logisch, weil gerade Devero Lawrence der klar bessere Mann war. Also der hat einen richtig guten Impact, hat mir richtig gut gefallen. Und Daniel Ekuale hat dann einfach noch ein bisschen mehr Upside scheinbar. Und das war dann, glaube ich, schon ein enges Duell. Und dann hat man sich dafür entschieden. Ich bin auch ein Fan davon, dass man jetzt doch nur jeweils ein Backup mitnimmt, dass man jetzt nicht zu viele mit reinnimmt. Also das gefällt mir ganz gut.
Ja, ist da heimlich. Das werden wir jetzt hier erstmal rausfinden müssen, Mike. Da werden wir sofort eine Investigation starten. Wer hier gerade
Frage habe ich mir auch
Tisch versucht gestellt. Hat zu essen. Wahrscheinlich auch noch Handy unterm Pult, oder?
Also, natürlich.
Wenn wir das rausfinden, dann ist eine Schulordnung fällig.
Ich hatte ja auf dich getippt, Arne, aber das geht jetzt natürlich nach hinten los.
Ich war es nicht. Wobei ich mich nach dem Desaster von letzter Woche kaum noch traue, zwischendurch mal die Mute-Taste zu drücken, ne? Aber.
Das ja. Problem kenne ich gar nicht mit der Mute-Taste. Ja, denn nächste Positionsgruppe, Linebacker. Da sind die Auserwählten Joe Schobert, Sione Takitaki, Christian Kirksey, Mac Wilson, Darius Taylor und noch Malik Jefferson ist dazugekommen.
Heißt er nicht mal League?
Malik, ja, das können
wir sagen. Nicht Malik the Freak nennen, so wie Malik Hooker für den Colts.
Wir haben jetzt unseren eigenen
Malik the Freak Light.
Wir hatten zumindest mal hier in Kiel einen Defensive Coordinator, der hieß Malik. Aber Namen sind Namen, da gibt es jede Möglichkeit.
Ja, aber was reimt sich denn so Tolles auf Malik wie Freak?
Gefällig.
Okay.
Mike, du öffnest jetzt diese Runde mal, habe ich gerade entschieden. Ich finde, es ist ähnlich wie in der Defensive Line, vielleicht von der Qualität nach hinten raus nicht ganz so extrem, gerade da man mit Beck Wilson und Sione Takitaki Rookies hat, wo man natürlich erstmal abwarten muss, aber das klingt insgesamt auch nach einer guten Tiefe.
Ja, also deutlich, deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Das war ja im letzten Jahr so mit einer meiner größten Sorgen. Hat sich dann auch bewahrheitet, wenn man auf die Statistiken sieht, gerade was wir in Coverage dort abgegeben haben und auch in Sachen Tackling, sind wir immer noch das schlechteste Tackle-Team. Das liegt viel an den Linebackern. Jetzt hat man mit den beiden Rookies reichlich Talent und Malik Jefferson ist ja auch noch ein halber Rookie. Der hat ja letztes Jahr sich so ein bisschen versucht zu akklimatisieren, ist leider bei den Bengals untergekommen, was wahrscheinlich so ein bisschen noch seinen schweren Start dort mit begründet. Ich mochte ihn, als er aus dem College kam er aus Texas und galt da einfach wie ein kompletter und moderner NFL-Linebacker. Hat eine gute Range, gutes Tempo, bringt alle Anlagen mit und hat es aber bisher nicht gepackt, muss man auch sagen. Mich hat es überrascht, dass er auf den Markt gekommen ist. Deswegen eine gute Ergänzung nochmal, das ist genau das, was John Dorsey so aktuell sucht. Ob es funktioniert, weiß natürlich keiner, aber jetzt hat man nochmal zu des fünften Linebacker ein, der für mich ein Upgrade zu Ray Armstrong ist, der ein bisschen überraschend rausgefallen ist. Eben, ich glaube, das hatte schon ein bisschen damit zu tun, dass man gesagt hat, man will hier nochmal eher auf ein Talent setzen, weil man mit Darius Taylor schon einen erfahrenen Veteran in der Rotation hat. Aber ja, klar ist, wir werden mit Schobert und Kirksey starten. Avery wird ab und zu eben mal als Defensive End und so reinkommen. Und dahinter hat man die Talente, die, glaube ich, im Jahr mehr und mehr Snaps bekommen werden. Und das ist an sich ein Rezept, das mir sehr gut gefällt. Es kann sein, dass es am Anfang des Jahres noch ein bisschen Probleme gibt, aber tendenziell ist es ein deutliches Upgrade zum letzten Jahr.
Arne oder Stefan, wenn ihr was ergänzen möchtet, gerne. Nun haben wir hier die Besonderheit, dass man wahrscheinlich mit zwei Linebackern spielen wird. Da wird es höchstwahrscheinlich so sein, denke ich mal, dass die Starter Christian Kirksey und Joe Schobert werden. Da Joe Schobert ja auch so ein bisschen das Gehirn der Defense ist, zumindest was die Kommunikation angeht. Wie erwartet ihr da genau, weil da bin ich nämlich am meisten drauf gespannt, nachher die Rotation? Meint ihr, dass das so 2-2 sein wird? Also Kirksey, Schobert ein Team, Wilson, Takitaki ein Team? Oder wird es vielleicht im Laufe der Saison doch eher so sein, dass sich das so ein bisschen mischt mit Erfahrung und eher weniger Erfahrung? Weil theoretisch könnte man ja sogar da 3-3 machen, wenn man es genau nimmt. Stefan.
Mist.
Arne.
Ich habe das Blinzelspiel gegen Stefan gewonnen.
Also ich hätte jetzt irgendwie so den gut gemeinten Ratschlag da von Dieter Nuhr, wenn man keine Ahnung hat, soll man einfach mal die Fresse halten, sonst verfolgt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wenn man sagt, man ist irgendwie so im Sport unterwegs, würde man sagen, dann tausche mal so, dass immer ein Veteran und ein Rookie gleichzeitig auf dem Feld stehen und nicht zwei Rookies nehmen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht.
Also ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, dass ein Schobert, wobei es auch jetzt neulich schon wieder irgendwoher Trade-Gerüchte gab, dass man unter Umständen Schobert, ich kann es mir heute nicht vorstellen. Ja, aber immer mal wieder wabern die irgendwie doch so ein bisschen rum. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich wollte ja auch gerade sagen, Schobert ist für mich halt der absolut, der da gesetzt ist. Punkt. Ja, also 2-2 und so. Nein, also Schobert muss spielen. Kirksey halte ich ja immer, wie gesagt, schon ein bisschen für overrated, alleine aus dem Grund, weil ich ihn so ein bisschen, er ist halt in Coverage zu schlecht. Und in der modernen NFL wird das nun mal immer wichtiger. Und da ist es, der ist sehr teuer. Also bei Kirksey könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass in Snaps geknabbert wird. Und immer wer anders auch mit zum Zuge kommt. Und vielleicht gibt es ja doch auch mal Sets, wo dann auch wirklich eben nicht nur zwei auf dem Feld stehen. Aber ich würde eigentlich sagen, dass Schobert doch fast immer dabei sein wird, außer vielleicht sogar mal tatsächlich bei ganz offensichtlichen, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass der Gegner auf jeden Fall läuft. Ne? Dann macht es vielleicht sogar durchaus Sinn, vielleicht auch mal Kirksey und zum Beispiel Takitaki dann da zu bringen, ja, oder so. Aber in Coverage-Situationen könnte ich mir tatsächlich nach seinem guten Camp und der Preseason vorstellen, dass man dann auch in Kirksey einfach mal, dass man da McWilson für rein rotiert.
Ganz genau. Also das wäre jetzt auch, ist natürlich totale Glaskugel, aber ja, wenn man sagt, es gibt eine gewisse Entwicklung und man sieht so ein bisschen, auf in welchen Punkten man sich verstärkt hat, dann ist es eben mit McWilson derjenige, der in Coverage brilliert. Und dann, sagen wir mal, Third Down, Third and Long, man weiß, der Gegner passt. Und dann nimmst du halt zur Not Kirksey raus, bringst McWilson rein. Das könnte ich mir vorstellen, dass es solche Spezialsituationen gibt. Oder man sieht auch, na, Kirksey kommt wieder nicht gegen den Tight End klar, weil er zu athletisch ist und ihm wegläuft. Dann könntest du auch nochmal eben Mac mehr spielen lassen. Ich glaube, am Anfang der Saison werden wir sie nicht so extrem viel sehen. Ich glaube, es sind so Spezialsituationen, auch zum Beispiel so ein Dritter und Kurz, dann kann ich mir vorstellen, dass Takitaki mit seinem 150% Einsatz da jetzt die Gaps zumachen soll, kann ich mir auch vorstellen. Im Laufe der Saison wird sich das entwickeln, da bin ich fest überzeugt, dafür sind die beiden Jungs auch zu talentiert. Und dann wird eher Kirksey der sein, der ein paar mehr Snaps abgeben muss, wobei ja auch Joe Schobert gut daran gelegen ist, wenn er nicht 90 Snaps im Spiel auf dem Feld stehen muss, ist ja auch positiv erstmal. Das ist, glaube ich, so die Tendenz, die ich hätte, wenn man jetzt die Glaskugel mal auspacken will.
Gut, Stefan Arnel, ihr könnt mir übrigens auch immer gerne in der Sendung sagen, wenn meine Fragen total bescheuert sind, da habe ich kein Problem mit, dann stelle ich nämlich andere. Aber belassen wir es dann auch dabei. Kommen wir zur letzten Positionsgruppe, weil ich sie jetzt einfach mal zusammenfasse, nämlich Safety und Cornerback, denn ich glaube, das macht in diesem Jahr mehr Sinn als auch sonst, das einfach allgemein als Defensive Backs zu betiteln. Das sind Demarius Randall, Morgan Burnett, Jermaine Whitehead, Eric Murray, Sheldrick Redwine, Denzel Ward, Greedy Williams, Terrence Mitchell, TJ Carey und Tavier Thomas. Das sind letztendlich so die Namen, wenn ich mich richtig erinnere, die, glaube ich, wir doch größtenteils vorhergesagt haben und ja, die auch irgendwie am Ende erwartbar waren, Arne.
Ja, ist mir gerade wieder aufgefallen, dass in unseren nie veröffentlichten Projections ich auch Tavier Thomas drin hatte.
Neben ja, sicher.
Ja, Gott sei Dank kann man das ja noch im privaten Bereich mit Datum und dem kompletten Log nachlesen. Ich bin da sicher in der Beweislast überzeugen zu können. Es ist für mich wirklich auch wenig Überraschung. Doch, also Tavier Thomas, ich habe schon gedacht, dass er es schafft. Deswegen habe ich ihn da rein projected, weil ich ihn für die Special Teams vorne gesehen habe aus diesem Pool. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn es dem doch Philip Gaines oder so geschafft hätte sein können, aber Thomas habe ich da eben vorne gesehen, deswegen. Das war so das Einzige. Die anderen vier Cornerbacks waren ja völlig klar, dass Ward, Williams, Mitchell und Carey dabei sein werden. Und bei den Safeties, Randall, Burnett, Whitehead, war völlig klar, Murray und Redwine war immerhin Viertrunden-Pick. Und auch wenn er so seine Rookie-Momente hatte in der Preseason, war doch völlig davon auszugehen, dass man den diesjährigen Viertrunden-Pick, der jetzt auch nicht voll katastrophal war, also dass man den erstmal behält, davon konnte man auch ausgehen. Also da bin ich auch wirklich zufrieden, was wir da so mittlerweile haben. Da sehe ich erstmal überhaupt gar keine Probleme. Also es scheint ja jetzt so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass doch sich Terrence Mitchell offensichtlich durchzusetzen scheint, erstmal als Starter gegen Greedy Williams, was ich aber auch absolut okay finde, ruhig erstmal langsam ranführen und man hat es ja im letzten Jahr gesehen, wie schnell es eben auch gehen kann, dass man da mehr Leute braucht. Ne? Da war immer wechselweise, glaube ich, entweder Ward oder Mitchell gefühlt, irgendwer hat immer gefehlt. TJ Carey hat im Slot dann überzeugt. Auf Safety bin ich halt auch extrem gespannt, wie man da agiert, weil das ja eben dann auch ganz stark davon abhängt, ob man wie konsequent und scheinbar ja sehr man das mit den nur zwei Linebackern durchzieht und ob sie dann, ja, wer da dann noch mehr Chancen kriegt. Also da ist es ja wirklich dann nicht nur so, dass Demaryius Randle und einer von den anderen beiden, sondern da scheint ja wirklich eher dann Randle, Burnett und Whitehead zu spielen. Wenn wirklich Burnett der Strong Safety ist. Wobei es auch schon viele gab, die gesagt haben, hey, auch Randle kann das. Da erwarte ich Kreativität.
Ja, ganz genau. Stefan, bevor Mike jetzt was sagt, außer Mike hat was ganz, ganz Wichtiges, oder ihr einigt euch irgendwie anders. Aber was ich sagen wollte, die Safety-Position, wenn man das nämlich mit letztem Jahr zur selben Jahreszeit vergleicht, dann ist da ja nämlich nur noch wirklich ein Name dabei, nämlich Demaryius Randle. Und sonst hat man diese Positionsgruppe sehr, sehr extrem umgebaut. Würdest du vermuten, das kann auch Mike gerne noch danach beantworten, dass man sich da qualitativ verbessert hat? Oder würdest du sagen, so wie mein Gefühl ist, das sollte man vielleicht doch eigentlich lieber erstmal abwarten? Gerade.
Nee, ich würde schon sagen, dass sie sich, also klar, auf dem Papier jetzt verbessert haben, aber von den Eindrücken, und zwar in folgender Hinsicht, weil der Trend, den man ja überall, wenn man die NFL als Ganzes irgendwie verfolgt, ja rausliest und raussieht, ist, dass es immer mehr in Richtung Variabilität in den Positionen geht. Und wenn, mir fiel gerade, während du die Frage gestellt hast, auch nochmal ein, wir haben im letzten Jahr immer quasi in Bezug auf nur einen einzigen Spieler immer von so Variabilität gesprochen. Der kann auch auf verschiedenen Positionen spielen. Das war Brian Buddy Calhoun. Der ist nicht mehr da. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, die Gesamtheit der Secondary, wie viele dabei sind, wo man sich gar nicht so auf eine Position festlegen muss, sondern sagt, die sind da so flexibel und wir haben viele, die Corner und Slot und Nickel und Free Safety und Strong Safety da für mehrere Positionen in Betracht kommen, finde ich das einfach nur echt klasse, wie die Browns da ihr Roster so auf eine moderne NFL getrimmt haben. Also meine persönliche Meinung, Mike kann mir da gerne widersprechen, aber ich finde, da sind wir so flexibel aufgestellt, weil im Vorjahr hattest du oft das Problem, oh Gott, da fällt einer aus und es kommen nur zwei in Vertrag, oder vielleicht, wenn wir Glück haben, zwei, aber eigentlich sofort der logische Kandidat ist nur der eine, der die Position jetzt ausfüllen kann. Da würden mir jetzt bei einem Ausfall von, sagen wir mal, Morgan Burnett jetzt gleich drei oder vier einfallen, die man da einsetzen könnte. Und das finde ich einfach ist ein absoluter Qualitätssprung im Vergleich zum vorigen Jahr.
Ja, nee, da widerspreche ich nicht. Ich habe zwei leicht abweichende Meinungen, die aber jetzt nichts Grundsätzliches sind, sondern ich glaube, dass es zum einen ein bisschen Scheme-basiert ist, dass es letztes Jahr unter Greg Williams nicht anders ging. Da brauchtest du diese zwei ganz klaren Rollen mit dem Angel, der dort, also Demaryius Randle, der ganz weit hinten immer noch gespielt hat und die Übersicht brauchte. Das war eine klare Rolle. Und dann brauchtest du eben den klaren Box-Safety, der Jabril Peppers war. Den vermisse ich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Klar, keine Frage, in dem Trade völlig okay. Aber rein, wenn man jetzt sagt, ist es ein Upgrade auf Strong Safety, würde ich nein sagen. Morgan Burnett ist sehr erfahren gegen den Lauf, hat aber auch klare Schwächen und ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber ist zumindest ein erfahrener, okayer Ersatz, aber ist für mich kein Upgrade jetzt zu Peppers. Wir sind aber in der Breite dafür besser aufgestellt. Das finde ich schon, also gerade Eric Murray war da sinnvoll, Sheldrick Redwine eine gute Ergänzung, das glaube ich schon. Man muss ein bisschen schauen, wie sich das so in den ersten Spieltagen ergibt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob diese Safety-Unit, also an Randle zweifle ich weniger, ob das, da könnte es ein paar Schmerzen am Anfang geben, das glaube ich schon. Auch mit eben der deutlich erhöhten Zone-Coverage. Deswegen, ja, die Secondary ist gut besetzt, rein personell und bringt unglaublich viel Potenzial mit, gerade wenn Greedy dann noch mehr macht. Aber es wird, glaube ich, am Anfang werden wir ab und zu schon mal drüber reden, dass die Secondary so ihre Probleme hatte. Das glaube ich auch.
Ja, das denke ich auch durchaus, weil ich glaube, da muss ich auch systembedingt einfach ganz, ganz, ganz viel finden, da halt nicht nur die Personen neu sind und zusammenspielen müssen, sondern halt auch einfach das System neu ist, was der neue Defensive Coordinator mitbringt. Kommen wir jetzt zur letzten Positionsgruppe bzw. Unit und ich glaube, jetzt wird Arne noch wacher als sowieso schon. Das sind nämlich die Special Teams. Da haben wir als Longsnapper Charlie Hullett, der konkurrenzlos wahrscheinlich den entspanntesten Job im Camp hatte, das aber schon viele, viele Jahre zuverlässig macht. Und dann auf Kicker, das haben wir schon vermutet, Austin Seibert hat sich gegen Greg Joseph durchgesetzt.
Hatten wir das mal erwähnt in einer der letzten Sendungen? Nee, ne? Hätten wir vielleicht mal drauf eingehen sollen, auf die Kicker-Situation.
Eventuell, ja. Das stimmt. Hätte sich im Nachhinein ausgezahlt.
Ja.
Dann, auf der Panther-Position fand ich, gab es ja eigentlich dann doch die allergrößte Überraschung, nämlich Britton Colquitt, der Veteran-Panther, wurde entlassen. Und dafür hat man Jamie Gillen, den Scottish Hammer, genommen. Und
wie zu erwarten war.
Geht mit ihm ins Jahr. Genau, Arne hat ja immer gesagt, das sei zu erwarten. Ich war immer der Meinung, man entlässt so einen wie Britton Colquitt nicht, vor allem nicht für einen Spieler, der zwar ein gutes Bein hat, ähnlich wie Stefan ja auch, aber
hat auch schönes Haar,
nicht nur ein gutes Bein. Keine Ahnung, sag ich jetzt mal etwas überspitzt, von Football hat. Mike, teilst du das mit mir, diesen Eindruck, dass es doch eigentlich für ein Mannschaftsgefüge sehr, sehr schräg sein muss, wenn du einen Panther im Team hast und ein Panther ist eben auch doch ein Footballspieler, der starke Defizite im Footballverständnis an sich hat?
Ich glaube, die werden schon so ein paar Scherze gemeinsam machen. Also ich würde es zumindest so machen, wenn ich in diesem Lockerroom wäre, würde ich ihn schon ab und zu mal aufziehen mit so ein, zwei scheme-technischen Fragen. Aber das spielt am Ende überhaupt keine Rolle, weil Gillen gezeigt hat, was er drauf hat. Der Scottish Hammer, den Namen hat er nicht umsonst. Er hat einfach in der Preseason gezeigt, dass er wirklich richtig was drauf hat. Und dazu, das war, glaube ich, die wichtigste Szene, war immer noch dieses Tackle. Es ist wirklich von einem unterschätzten Wert, also dass er weit kicken konnte, wusste man, dass er tackeln kann, und das wusste man jetzt von Colquitt auch, das ist jetzt nicht so ganz sein Lieblingsding. Das war jetzt, glaube ich, nochmal so ein Thema, das ihn wirklich vorangebracht hat, und dann hat Arne schon gesagt, ne, macht cap-technisch total Sinn, wenn man die beiden ungefähr gleich aufsieht, selbst wenn man sagt, Gillen ist ein bisschen schlechter noch, aber hat dafür die Upside. Also ich war wirklich überrascht, ich hätte den Move nicht erwartet, im Gegensatz zu Arne, das gebe ich auch offen zu. Aber mich freut es für ihn, weil es ein cooles Zeichen ist, dass man auch mal Dinge versucht und dass man jungen Leuten eine Chance gibt. Ich finde es gut. Wie gesagt, Britton Colquitt ist jetzt bei den Vikings untergekommen, ist auch nicht ganz so schlecht. Aber mich freut es für den Jungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, der Locker akzeptiert ihn trotzdem, weil die einfach sehen, dass der Junge das Ei 70 Yards weit kicken kann, wenn er will. Und das darf er gern zeigen in den wenigen Situationen, in denen wir doch panten müssen.
Und ich glaube, für den Locker waren auch gerade, das war ja nicht nur das eine Tackling, er hatte ja mehrere. Ich glaube, er war Leading Tackler der Preseason. Und ich glaube, sowas schon macht in so einem Locker-Room, wo ja sonst die Panther und Kicker eher so ja nicht die richtigen Footballspieler sind. Aber wenn du als Panther Leading Tackler des Teams bist nach der Preseason, ich glaube, das schindet schon Eindruck im Locker-Room.
Denke ich auch.
Also da, ja, und ich weiß, wir hatten vor Wochen ja schon mal über den Cap, den man sparen könnte, von Colquitt zu debattiert, und ich glaube, dass das am Ende tatsächlich auch mit einem Faktor war und einfach, und das werden Sie aus der Nähe noch besser beurteilen können, dass ja auch viele dann auf einmal, die auch das noch näher direkt auf dem Trainingsplatz beurteilt haben, gesagt haben, ja scheiße, den werden sie niemals auf die Practice Squad bekommen, nach dem, was er jetzt in der Preseason gezeigt hat. Ist also völlig genau. Klar, wenn man ihn langfristig sichern will, auch wenn man vielleicht ihn zurzeit nur bei 85% Stand heute von einem Colquitt hat, dann kannst du es dir A, über das Geld schön reden. Und wenn man aber sagt, der kann auch, hat sich jetzt so lernbegierig gezeigt, der hatte am Anfang noch gar keine Ahnung von Football, jetzt hat er nur wenig Ahnung von Football, und wir sind uns aber sicher, in 3 Monaten hat er nur noch hat er wenigstens durchschnittlich Ahnung von Football und verbessert sich auch noch, was das Gewöhnen ans Wetter hier in Cleveland angeht oder so. Und dann wollen wir lieber jetzt für 10 Jahre hier einen sehr starken Panther sichern, als dass wir noch sagen, ein Jahr gucken wir mal noch, aber dann ist der andere eben weg. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Faktor, dass er eben auch in der Preseason schon zu stark war, als dass man ihn irgendwie außerhalb des Kaders für die Browns hätte bewahren können. Und dann finde ich es gut, dass man dann einfach mal sagt, so, no risk, no fun, das machen wir jetzt. Und für Colquitt, der sich ja wirklich überhaupt nichts zu Schulden hat kommen lassen, der wirklich absolut ja, ich will jetzt nicht sagen bombig, aber sehr, sehr gut gepuntet hat für die Browns in all den Jahren und auch so in seinen Interviews, die er dann auf dem YouTube-Channel immer gemacht hat, auch so eben witzig war, so für den Browns-Fan, der so das Team auch begleitet, bin ich richtig, richtig froh, dass er mit den Vikings, wie ich finde, wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Spot gefunden hat, wo er dann auch untergekommen ist, weil das hat er absolut verdient nach seiner Zeit bei den Browns.
Stefan, du als Godfather of Punting and Kicking, bist du mit der Entscheidung letztendlich so zufrieden? Oder trauerst du vielleicht sogar unserem guten Freund Rick Joseph hinterher? Ich glaube eher nicht.
Nee, und bei der Panther-Situation gebe ich ganz offen zu, war ich erst wirklich überrascht, dass sie es gemacht hat, weil ich nie damit gerechnet hätte. Aber irgendwie bin ich mittlerweile jeder Tag, der ins Land geht, bin ich ein Stück zufriedener. Weil zu dem Ganzen, was ihr gesagt habt, kommt ja noch hinzu, diese Angst, die man immer haben muss, so nach dem Motto, also jetzt mal nur als Beispiel, du kriegst ihn nie wieder auf die Practice Squad, weil er nicht in den Waiver kommt. Und am Ende geht so jemand hin wie Bill Belichick, holt ihn nach New England und der Scottish Hammer ist für die nächsten 15 Jahre der beste Panther der Liga bei den Patriots oder so. Und du beißt dir in den Arsch als Cleveland Browns.
Und fängt gleichzeitig noch Pässe von Tom Brady.
Ja, ja, genau. Und springt auch als Quarterback noch ein, wenn Tom Brady gerade mal auf Klo muss oder was. Und wirft dann alles. Also diese absolute Horrorvorstellung. Und Arne hat vollkommen recht, muss man einsehen. Auch, er war einfach zu gut, dass man ihn hätte gehen lassen können, weil er dann genau wusste, wenn du ihn, und du hast dann, du weißt, was du an Colquitt hast, und das hättest du dann noch ein, zwei Jahre gehabt, aber auch eben nicht mehr und keine Upside, und hättest dir dann angucken müssen, wie er woanders gefeiert wird. Und insofern finde ich mutig und überraschend, aber auch gut, dass sie diesen Schritt Richtung Zukunft getan haben, ja, auch bei den Kickern. Ja, am Ende hat Austin Seibert dann wahrscheinlich den Bonus als Draftpick gehabt und der zuletzt in den Spielen dann unter Druck dann auch abgeliefert hat und Craig Joseph halt seine Unsicherheit halt über all die Monate halt nie hat ablegen können, obwohl er immer wieder auch Statistiken hatte, dass er von den Extra Points und Kicks ja gar nicht so viele dann über die Summe hin versemmelt hat, aber ich glaube, keiner von uns hatte je irgendwann mal dieses wackelige Gefühl bei seinen Aktionen ablegen können. Und Cyber bin ich sehr gespannt und hoffe, dass er das hinkriegt. Aber ehrlich gesagt, wäre mir jetzt auch in diesen ganzen Nine-Dropping bei Kickern rund um die Liga niemand eingefallen, wo ich sofort gesagt hätte, oh Gott, wenn der kommt, bitte diesen Veteran nehmen. Weil, also, weiß nicht, wir sind ja nicht die Einzigen, die da ein Problem haben. Also die ganze Liga sucht ja händeringend jemanden, der da Consistency hat.
Ja, also die Vikings haben da ja völlig den Vogel abgeschossen, indem sie, wie lange war es her, dass sie getradet
drei
haben?
Drei Wochen, vier Wochen?
Ich hätte sogar auf zwei Wochen getippt, um den dann direkt wieder zu entlassen und doch für den uralten Dan Bailey und so. Also man sagt ja schon immer, oh Gott, wie kannst du einen Kicker draften? Aber also in der laufenden Preseason eine fünfte Runde traden für einen Kicker, nur um den dann direkt wieder zu entlassen, Respekt, ne? Also das, ja, und ich glaube auch, ob der wirklich der Draft-Pick der Bonus war, der wäre es vielleicht gewesen, wenn sie beide so weitergemacht hätten die ganze Zeit. Dann hätte sich auch darüber Austin Seibert durchgesetzt. In den letzten Spielen, so, 6 Field Goals, 6-mal versenkt, das ist das, was man sehen will. Und dann ist eben auch klar, dann bist du es, ne?
Ja. Und ich will nur eine Ergänzung machen aus der Pressekonferenz heute von Freddy Kitchens. Da wurde er auch drauf angesprochen, auf das Thema Austin Seibert. Und er hat da nochmal so eine kleine Interna fallen lassen und auch gesagt, bei Austin war es aus seiner Sicht jetzt tatsächlich so ein bisschen ein mentaler Schalter, der umgelegt werden musste. Und er hat gesagt, ab dem Moment, wo Austin Seibert kapiert hat, dass auch in der NFL, so wie im College, immer nur der aktuelle Kick zählt und nicht der vorherige, egal ob der drin war oder nicht, ab dann hat es bei ihm eben funktioniert. Und das hat man ja tatsächlich so ein bisschen eben mit diesem Spiel gegen die Bucks gesehen. Das kann gut wirklich so ein psychologischer Faktor gewesen sein. Das ist immer noch ein Rookie, der das erste Mal NFL spielt vor den großen Steinen. Hat er vorher schon gespielt, aber es ist trotzdem eine andere Drucksituation, wenn du Draftpick bist und alle über dich schon reden. Das kann gut sein, dass es in gewissem Maße auch Glück war, dass es diese kleine Wendung gab bei Austin Seibert. Aber sie kam zum richtigen Zeitpunkt und ist dann natürlich die einzig sinnvolle Entscheidung. Und es zeigt ja auch, dass man jetzt in Seibert vertraut und eben nicht noch einen irren Move macht für einen der Kicker, die jetzt auf den Markt gekommen sind.
Ja, man hätte jetzt auch jemanden aus dem Bereich Kentucky holen können, wo er jemand geschrien hat. Ich weiß nicht, ob er da jemals gespielt hat.
Was ich halt interessant fand, dass man sich ja jetzt doch eigentlich schon in Preseason Week 3 denn doch rückwirkend festgelegt hat. Da ja nämlich beide, die jetzt den Job bekommen haben, sowohl durchgehend gekickt in Spiel 3 und 4 als auch gepuntet haben. Das wundert mich nämlich doch sehr, dass das so gelaufen ist. Also da scheint die Entscheidung denn ja doch vielleicht auch ein bisschen früher gefallen zu sein, denn ich hatte jetzt gerade mir noch Donnerstag gedacht, als Colquitt dann wieder nicht am Panten war, naja, dann schont man den halt einfach jetzt für die Saison und habe mir da eigentlich ehrlich gesagt auch gar nichts bei gedacht. Umgekehrt dachte ich aber auch schon dann am Donnerstag, Seibert macht heute auch wieder das komplette Spiel, naja, dann wird das Ding schon entschieden sein. Letztendlich war es wahrscheinlich dann bei beiden schon entschieden.
Ja, ich hatte gerade gar nicht das Panten als Indikator genommen, warum ich dann auch gedacht habe, ich projecte den jetzt, sondern dass er der Holder auf einmal, also das, da hatte ich vorher nicht so genau drauf geachtet und das fand ich aber, und das wurde auch von anderen während des Spiels schon so hervorgehoben, so, oh, jetzt ist Scottish Hammer auch als Holder auf einmal dabei. Das ja, war stimmt. Dann für mich nochmal so ein Hinweis, dass ich dachte, da ist was dran, die riskieren es nicht, ihn gehen zu lassen. Ne? Aber dafür brauchte er dann auch jeden Snap auch als Holder, um da nochmal dran zu arbeiten. Und das war für mich fast noch ein wichtigerer Indikator als das eigentliche Panten. Weil ich glaube, das ist das Schwierigste jetzt für ihn, auch das mit dem Holding hinzukriegen. Wobei, da muss er sich einfach mal bei unserer O-Line ein paar Tipps holen. Ne? Die sind ja, was das angeht, immer für was gut.
Sehr gut.
Sorry. Ja, stimmt, aber hast du recht. Da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Aber unsere besten Holder, die stehen in der O-Line. Vielleicht sollte man darüber nochmal nachdenken.
Habe ich am Wochenende auch wieder gedacht, als ich ein bisschen College Football geguckt habe. Ist doch wirklich, also wir reden im Fußball immer, wie Panne das ist, wenn einer ein Tor schießt und 2 Minuten später wird er durch einen Videobeweis zurückgenommen und ja, alle haben umsonst gejubelt. Aber wenn ein Running Back irgendwie gefühlt 300 Kilometer durch alle Linien rennt zum Touchdown, feiert sich, holt einen Weihnachtsbaum, war doch immer, und dann kommt Holding, Offense, ja. 10-Yard-Penalty und alles ist zurückgenommen. Ich finde, das ist der deprimierendste in dieser ganzen Sportart.
Ja, es ist ja, anders kann man es nicht sagen, richtig.
Gut, gibt es von eurer Seite noch Anmerkungen zum
Roster-Movement? Ja, zum Roster-Move nicht, aber ich möchte nochmal eine Lanze für unseren Producer bringen, der natürlich keinerlei doofe Fragen stellt, sonst würden wir das ja sagen. Wir waren einfach völlig baff vorhin bei der Frage und ich hatte wirklich keine Ahnung. Wenn man auf diese Frage, wie die Linebacker wohl durchtauschen werden, eine sehr wohl inhaltsschwere Antwort geben kann, hat Mike ja dann bewiesen. Das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen.
Ja, ich habe auch nur gedacht, warum fragt er das nicht Mike? Frag doch den, der es weiß.
Und in Wahrheit haben wirklich Arne und ich ein Zwinkerduell gemacht, weil ich dann natürlich wieder verloren habe.
Das hat man durchaus gemerkt, ja. Vielleicht müssen wir an unserem Roster auch nochmal arbeiten, bevor wir in die endgültige Saison starten. Das überlasse ich dann aber Mike, damit ich mich nicht unbeliebt machen muss.
Ja, Mike schweigt. Darf ich mich dann unbeliebt machen?
Mike schweigt und genießt, dachte ich schon, aber gut. Ja, dann belassen wir vielleicht auch einfach alles. Ist vielleicht auch für das Teamgefüge hier besser so. Gut, aber ich stelle zwar keine doofen Fragen, aber hatte heute das falsche Roster erst parat. So schließt sich quasi der Kreis, was Fehler angeht. Aber gut, dann würde ich sagen, belassen wir es für heute. Ich habe es zu Anfang schon angekündigt, wir treffen uns am Mittwoch schon wieder in den Thomas Nowak Studios, um dann eine Folge zur Season Preview aufzunehmen. Dort werden wir so ein bisschen unsere Projections abgeben für die kommende Saison. Wir werden ein bisschen auch mehr noch in die Analyse gehen, was das Team angeht. Und natürlich auch, wie gewohnt, auf unseren ersten Gegner schauen, die Tennessee Titans, und darüber sprechen, was uns dort erwartet, was die Browns umsetzen müssen auf dem Feld, sowohl mit als auch gegen den Ball. Und wenn ihr euch da vielleicht auch schon so ein bisschen drauf vorbereiten wollt selbst und ihr gerne den ein oder anderen Artikel bei brownsfans.de lesen möchtet, dort hat Mike auch schon eine kleine Preview zu den Titans vorbereitet. Die kann ich nur wärmstens empfehlen.
Absolut. Absolut. Aber nehmt euch ein bisschen Zeit, weil in 3 Minuten ist man dann nicht durch.
Nein, das stimmt. Das ist eher so Podcast-Länge, aber das macht es umso interessanter, weil wenn man den Artikel gelesen hat, dann geht man eigentlich genauso gut vorbereitet in das Spiel wie Freddy Kitchens selbst.
Ja, zumal wir jetzt ja mega vorbereitet reingehen, also das Team, das hat man ja heute auch schon jetzt gehört, da hat ja unser neuer Wide Receiver Tyrann Taylor gesagt, dass tatsächlich er jetzt auch schon direkt aus dem Browns Coaching Staff auch nun befragt wurde, was denn bei den Titans da so Tango ist. Ne? Also das ist auch natürlich immer noch sowas, was ja dann manchmal auch vielleicht eine Rolle spielt. Ne? Der wird ja wissen, der hat ja die ganze Offseason mit oder gegen die Defense verbracht. Ne? Und kann da mit Sicherheit auch das ein oder andere schon auch mal sagen, wo er sagt, ja Mensch, wenn ich gegen den Defensive Back die Route oder den Move mache, das klappt in jedem Training oder so, ja. Ne, solche Kleinigkeiten, auch sowas kann ja ein Faktor sein dann.
Ja, auch die Cover-Konzepte, also zumindest einige der Sachen wird er, also die Offense-Konzepte ohnehin, er kannte das Playbook, das hilft, also so ein paar Finessen, die er in gewissen Spielzügen erwartet, ja, das hilft ohnehin und auch defensiv weiß er ja im Groben, welche Cover-Konzepte dort gespielt werden, was er oft gesehen hat im Training, das kann Vorteile und deswegen ist es ja ein bisschen überraschend, dass die Titans ihn vor Woche 1 abgegeben haben und ich glaube, das vor allem auch so günstig abgegeben haben. Das ist schon überraschend.
Hoffen wir natürlich für ihn, dass er nicht nur deswegen geholt wurde und sich Montag wieder ein neues Team suchen muss. Vielleicht ist das ja auch ein neues Konzept, dass man jetzt jede Woche einen Spieler des Gegners verpflichtet für eine Woche. Schauen wir mal. No. Vielleicht ist da noch keiner drauf gekommen und wir haben gerade eine bahnbrechende Revolution losgelassen. Wir werden es sehen. Bevor es noch niveauvoller wird, würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle für heute und werden dann in 2 Tagen fortfahren. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr alle meine sehr gut ausformulierten Fragen, wie ich doch selbstlobend erwähnen muss, beantwortet habt und empfehle euch natürlich sonst, uns gerne zu kontaktieren, touchdown@brownsfans.de, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik loswerden wollt, was auch immer, folgt uns dafür auch gerne bei Twitter @brownsfans.de und was vor allem wichtig ist, empfiehlt uns weiter, empfiehlt diesen Podcast weiter, bewertet uns gerne bei iTunes, bei Spotify und so weiter. Das hilft uns, um ein bisschen bekannter zu werden, aber es freut uns vor allem, wenn wir dort positive Bewertungen bekommen. Sonst hören wir uns nicht nächste Woche wieder, sondern in 2 Tagen. Bis dahin, go Browns!